Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallo Saarland. Hallo St. Ingbert. Ich grüße euch. Dankeschön. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Mayo. So gute Stimmung. Ich glaube, ich breche einfach direkt die Sendung ab und gehe mit euch ein Trinken. Das wird schön. Kriegt extra Applaus. Okay, nein. Wir sind natürlich hier, weil ich auch heute wieder einen wirklich prima Gast habe auf der Bühne. Und das ist so jemand, der ist bekannt als Poetry Slammer, als Autor. Er ist aber auch bekannt aus dem Radio. Da hat er eine Glosse und die beschäftigt sich mit einem sehr speziellen Typ Mensch, den wir alle auch kennen. Notgedrungen. Entsprechend heißt sein Programm Elternzeit. Und das wollte ich dann auch mit ein paar Versen einleiten. Die, die uns zur Welt gebracht, erachten es als ausgemacht, statt dass man sie ad acta legt, dass ständigen Kontakt man pflegt. Mein Gast hat zum Beruf erhoben, was so manchem zu verschroben ist, mit Leib und Kehle schon gequälter Sohn am Telefon. Er liegt in Whistleblower-Rolle die Familienprotokolle, wirkt dabei verschnarcht und lieb, WG-Bewohner-Archetyp, doch gleichen seine Kurzgeschichten Elternhaus-Konkursberichten. Druffer als die Dialoge wird man nicht mal via Droge. Loriot trifft Tommy Jaud, das Einzelkind der Promi-Cloud, einen Edward Snowden der Verwandtschaft, welcher bretthart Quoten ranschafft. Selbst der Seelenklempner Flint, bei dem Berliner Temperament. Drum, liebe Eltern, schaut euch den an. Jetzt geht's ab. Sebastian Lehmann!
Vielen Dank. Das ist sehr lieb. So schön wurde ich noch nie angekündigt. Ja, es wurde schon gesagt, wie alle echten Berliner komme ich aber eigentlich aus Süddeutschland. Meine Eltern wohnen immer noch da, deswegen telefoniere ich sehr häufig mit ihnen. Dann kommen sie auch nicht so oft zu Besuch. Ich habe mir angewöhnt, diese Telefonate mitzuschreiben und dann auf Bühnen vorzulesen, wenn meine Eltern nicht anwesend sind. Mama? Ich glaube, es ist heute gefahrlos. Aber bevor ich beginne, möchte ich euch noch mal ein bisschen kennenlernen. Es geht also sehr, sehr viel jetzt in meinem Programm um das Eltern-Kind-Verhältnis. Deswegen, wer von euch ist denn Elternteil? Mal bitte yeah rufen. Yeah. Okay, das war jetzt unterschiedlich enthusiastisch. Alle Kinder mal bitte yeah rufen. Ja, schon klar, jeder ist irgendwie Kind, ja, das ist mir schon klar, aber nach meiner Definition ist man Kind, wenn man noch von den Transferleistungen seiner Eltern abhängig ist. Deswegen alle echten Kinder mal bitte Taschengelderhöhung rufen. Da sind auch ein paar Ältere noch schon dabei, ja. Man bleibt ja immer Kind seiner Eltern, ne, sage ich ja auch immer. Gut, ich beginne gleich mit drei Telefonaten, die wichtige Themen im Eltern-Kind-Verhältnis ansprechen. Ernährung, Krankheit, Verletzungen und Familienfeste. Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an. Gerade schlecht, sage ich, ich koche. Seit wann kochst du denn? Ruft meine Mutter überrascht. Mama, ich wohne schon sehr lange nicht mehr bei euch und wenn ich nicht verhungern will, muss ich auch manchmal selbst kochen. Aber du bist doch ein Mann. Also irgendwie jedenfalls. Mama, heutzutage kochen auch Männer, nur weil Papa nicht kochen kann, heißt das noch lange nicht, dass Männer generell nicht Essen zubereiten können. Ich kann kochen, ruft mein Vater von hinten ins Telefon. Meine Mutter und ich müssen lachen. Papa, Spiegeleier sind kein vollständiges Gericht. Manchmal schneide ich auch noch Schinken rein, sagt mein Vater. Was kochst du denn gerade, Sebastian? Fragt meine Mutter. Ein Zucchini-Seitan-Süßkartoffelgratin. Mit geriebenen Parmesan, dazu Artischocken und Fenchelpesto, ein Ingwersud. Ich würde da ja noch Schinken reinschneiden. bin ich doch beeindruckt, Sebastian, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagt meine Mutter. Dann kannst du ja auch mal kochen, wenn du das nächste Mal bei uns in Freiburg zu Besuch bist.
Bitte nicht.
Für dich, lieber Erzeuger, kann ich auch einen veganen Schweinebraten mit Spinatknödel und frischen Pfifferlingen an alkoholfreier Weißweinsoße zubereiten.
Mit Schinken?
Sebastian, das klingt ja toll, ruft meine Mutter begeistert. Dann laden wir auch gleich noch Schmitz von gegenüber ein. Die werden aber staunen.
Jetzt übertreib mal nicht, rufe ich. Aber meine Mutter hat schon aufgelegt. Erst jetzt fällt mir der ganze Rauch auf. Scheiße. Die Tiefkühlpizza ist schon wieder angebrannt. Dankeschön.
Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an.
Es tut so weh, jammere ich sofort. Oh nein, was hast du gemacht? Fragt meine Mutter.
Ich hatte einen Unfall, sage ich. Zum Glück haben wir für dich eine Lebensversicherung abgeschlossen, ruft mein Vater von hinten ins Telefon.
Das ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es mir schlecht geht, Papa?
Naja, immerhin bekommen wir 500.000, wenn du...
Willst du etwa, dass ich sterbe?
Nein, nein, sagt mein Vater. Aber wir haben ja schon ganz schön viel Geld in dich reingesteckt. Ich würde auch sagen, eher mit mäßigem Erfolg. Da wäre es doch schön, wenn irgendwann mal wieder was zurückkommt.
Papa, jetzt streitet euch nicht, unterbricht uns meine Mutter. Was für einen Unfall hattest du denn, Sebastian?
Ich habe mir vorhin mit einem riesigen Messer beim Brotschmieren in den Finger geschnitten. Es hat sogar kurz geblutet. Die 500.000 können wir vergessen.
Oh nein, Sebastian, nicht, dass du eine Blutvergiftung bekommst, ruft meine Mutter panisch. Hast du die Wunde ausgespült, Jod draufgemacht, einen sterilen Verband angelegt?
Mama, ist das alles in Ordnung? Warum bist du denn gleich so panisch? Als ich Papa kürzlich im Garten mit der Kettensäge in den Oberschenkel gesägt hast, warst du ganz entspannt. Meine Lebensversicherung ist sogar 1.000.000 hoch.
Das war doch nicht so schlimm, sagt meine Mutter. Man konnte das Bein ja wieder annähen.
Sogar als du dir im letzten Urlaub beide Schultern gleichzeitig ausgerenkt hast, meintest du, es wäre nur ein Kratzer.
Der Schmerz der Kinder fühlt sich 100-mal schlimmer als der eigene. Jetzt mach etwas Salbe drauf und leg den Finger hoch. Dann wird alles wieder heil, mein Schatz.
Sofort geht's mir besser.
Ach Mutter, sage ich den Tränen nahe, was soll ich nur machen, wenn du mal nicht mehr bist?
Mit den 2.000.000 von ihrer Lebensversicherung wird uns schon was einfallen.
Ihr merkt schon, es beginnt immer gleich. Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an. Hallo Sohn, störe ich dich gerade? Fragt sie.
Meinst du das jetzt ironisch?
Stimmt, wobei sollte ich dich schon stören? Beim Arbeiten wohl kaum. Ich wollte dich nur fragen, ob du für den 70. Geburtstag von Onkel Heiner ein Gedicht schreiben könntest. Dein Vater und ich tragen das dann vor.
Warum ich?
Du machst doch was mit Schreiben, dann hat das wenigstens auch mal einen Nutzen.
Du meinst sowas wie, kaum zu glauben, aber wahr, der Heiner wird heute 70 Jahr.
Nicht so schnell, ich muss mitschreiben.
Der alte Heiner war ein ganz feiner, deklamier ich. Und jetzt stoßen wir auf sein Wohl an, wer weiß, wie lange er noch kann.
Das können wir doch so nicht vortragen.
Ich fand's lustig, ruft mein Vater von hinten ins Telefon.
Alles Gute zum Geburtstag. Als Geschenk gibt's einen schönen Sarg.
Sehr gut.
Heute lassen wir's noch mal krachen. Derbe rufe ich und morgen bekommen wir dann dein Erbe. Sebastian, es reicht. Wir wollen dich nicht länger stören.
Ihr stört gar nicht, sage ich. Aber meine Mutter hat schon aufgelegt. Dankeschön.
Ich bin zwar immer noch Kind in all seinen Bedeutungen, das haben wir auch gerade schon geklärt, aber inzwischen auch schon länger in dem Alter, die Seiten zu wechseln, wenn ihr versteht, was ich meine. Und davon handelt die nächste Geschichte und sie heißt: Warum laufen Sie so schnell? Ich bleibe stehen und schaue mich um. Ich sehe niemanden, der die Frage gestellt haben könnte. Dann schaue ich nach unten und entdecke einen kleinen Jungen, der zu mir aufsieht. Das finde ich ungewöhnlich. Normalerweise muss ich nach oben schauen, wenn ich mit jemandem sprechen möchte. Ich weiß nie, was ich mit Kindern reden soll. Ich will sie ja nicht behandeln wie jemand Dummes, denn sie sind nicht dumm, sondern nur noch nicht ganz reif. Ich kann mit ihnen aber auch nicht die Werttheorie von Karl Marx diskutieren. Oder über diese neue amerikanische Serie mit dem Killer, der die Genitalien seiner Opfer verspeist. Deswegen machen mir Kinder Angst. Viele Dinge machen mir neuerdings Angst. Mir macht Angst, dass ich wohl bald Angela Merkel vermissen werde. Das macht mir wirklich Angst, wenn man schon froh gewesen sein muss, diese neoliberale, lobbyhörige Merkel als Kanzlerin gehabt zu haben. Aber im Vergleich zu, sagen wir mal, Alice Weidel, ist Angela Merkel eine Disney-Prinzessin. Mir macht Angst, dass jetzt alle wieder heiraten wollen. Ist doch schon schlimm genug, einen neuen Ausweis beantragen zu müssen. Freiwillig auf Amt zu gehen, warum sollte man das tun, außer aus Selbsthass? Mir macht auch Angst, dass man anscheinend kein vollständiges Wesen ist, wenn man über 30 ist und noch keine eigenen Kinder besitzt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in dem Alter, in dem Menschen mich ungeniert fragen, ob ich nicht langsam mal Kinder bekommen sollte. Wissen Sie eigentlich, dass das eine sehr private und sehr intime Angelegenheit ist, frage ich dann zurück. Vielleicht kann ich gar keine Kinder bekommen, weil mir Sex so anstrengend ist. Oder weil ich nur Gegenstände erotisch finde und in meinen Staubsaugerroboter verliebt bin. Oder ich habe Angst, meine Kinder könnten noch kleiner werden als ich. Oder so dumm wie Sie, lieber Mensch, der diese Frage stellt. Dabei denken sich meine Freundin und ich gerne Kindernamen aus. Besonders solche, mit denen man gleich von Anfang an das Leben seiner Nachkommen ruinieren kann. Horst. Das ist jetzt eine gefährliche Stelle, falls Horste anwesend sind. Ne? Es tut mir leid. Gern auch Namen aus der griechischen Mythologie: Agamemnon Lehmann. Klytämnestra Lehmann. Oder Ödipus Lehmann. Ich habe das mal ausprobiert. Ich bin in Berlin, Prenzlauer Berg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Stadtteil in Berlin, wo sehr, sehr viele junge Familien leben. Bin ich mal so auf den Spielplatz gegangen und habe einfach mal gerufen: Agamemnon, komm sofort her. Kamen gleich 12 Kinder. Kann man jetzt machen, ja. Also falls ihr noch einen Namen sucht, geht jetzt. Popkulturelle Anspielung mag ich auch. Penny Lehmann. Das ist wirklich sehr gut. Neben dem Jungen steht ein kleines Mädchen und bohrt in der Nase. Ich weiß, Nasebohren ist ein Klischee, wenn es um Kinder geht, aber mindestens 70% der Kinder, die ich sehe, bohren in der Nase. Die restlichen 30% schreien. Eltern behaupten ja gern, ihre Kinder würden oft total niedlich lächeln. Das habe ich bis jetzt noch nie gesehen.
Warum laufen Sie so schnell?
Fragt der Junge nochmal. Das nennt sich Doggen, sage ich. Ich überlege, was ich jetzt noch mit ihm sprechen könnte. Kennst du eigentlich die eine Serie, in dem der Killer immer die Penisse seiner Opfer anbrät? Vielleicht liegt es auch an mir, dass Kinder mich nie anlächeln. Das Mädchen schnippt unbeeindruckt einen erstaunlich großen Popel in meine Richtung. Leider hängt er noch mit einem kleinen Rotzfaden an ihrer Nase fest. Und gleich einer Liane, an der der Popeltarzan hängt, schwingt er wieder zurück und sie isst ihn auf.
Warum machen die Sport?
Fragt mich der Junge dann. Das ist gesund, sage ich. So wie Popel essen? Fragt mich das Mädchen. Ich befürchte, das mit einem gesunden Popel war ein Fake News, sage ich. Das Mädchen hält mir einen Popel hin, um auch mal zu probieren. Danke, sage ich. Ich esse lieber den Schorf von einer blutigen Stelle. Das Mädchen schaut mich neidisch an und wirft sich traurig ihren popligen Popel ein. Wie heißt du, Kind? Frage ich den Jungen dann.
Ödipus.
Haben die eine Frau? Fragt das Mädchen. Ich halte einigen in meinem Keller gefangen, denn ich bin ein Serienkiller. Ich lache über meinen gelungenen Witz, aber das Mädchen rennt heulend weg. Der Junge blickt mich lange an. Joggen Sie so schnell, weil Sie vor etwas Angst haben? Meinst du, ich laufe vor meiner Zukunft als verbitterter alter Mann ohne Familie weg? Sie haben das Glück noch nicht gefunden. Deswegen sind Sie so traurig und müssen so schnell rennen. Er lächelt mich sehr niedlich an. Oh, sage ich und lächle aus Versehen zurück. Wir können auch über die Werttheorie von Karl Marx diskutieren. Aber da kommt auf einmal ein großer Mann angerannt. An der Hand hält er das Mädchen. Ist das der böse Mann? Fragt der Vater. Die Tochter nickt und der Vater schlägt zu. Als ich wieder aufwache, sind die Kinder und der Vater verschwunden. Ich gehe nach Hause, setze mich auf die Couch und halte mir meine blutende Nase. Der Staubsaugerroboter fährt grazil an mir vorbei. Ich lächle ihn an. Als meine Freundin nach Hause kommt, schlage ich vor, sofort Kinder zu zeugen und mache ihr gleich noch einen Heiratsantrag. Okay, wir nehmen aber meinen Nachnamen an, sagt meine Freundin. Sebastian Klein finde ich einfach sehr passend für dich. Sie lacht gehässig und wir gehen ins Schlafzimmer. Der Staubsaugerroboter fährt uns eifersüchtig hinterher. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist einfach schwierig, meinen Eltern zu erklären, mit was ich Geld verdiene. Ja, ich sage dann immer so Sachen wie, ja, ich schreibe so Geschichten und so und dann mache ich so Auftritte und dann kommen die Leute und die zahlen Eintritt nur, um mich zu sehen. Und dann sagt mein Vater, was, die zahlen Geld, um dich zu sehen? Das war ja bei uns genau andersrum. Wir mussten ganz schön viel Geld bezahlen, um dich nicht mehr zu sehen. So, ich habe jetzt noch ein paar Telefonate dabei. Das erste geht um Sprache. Meine Mutter ruft aus, ihr merkt schon, den Satz muss ich gar nicht mehr ablesen, den kann ich schon auswendig, an.
Hello son, how are you?
Warum redest du denn jetzt Englisch, frage ich verwundert.
Your father and me having this course in the Volkshochschule. Englisch für Eltern.
Nice, sage ich.
What time is it?
Mama, hast du keine Uhr? English, please, I have to learn. Das ist doch albern.
Sebastian, what's your favorite color?
Mama.
I like to cook and to read. My husband likes ham. And my son is unemployed.
Hör jetzt auf, deine auswendig gelernten Sätze aufzusagen.
How much is the fish?
Was? 2,99 bei Edeka, ruft mein Vater.
Sebastian, please answer in English.
So hört sich schon an wie meine Englischlehrerin damals in der Schule.
Sag doch auch mal was auf Englisch, damit ich antworten kann.
Okay, Mom. I always like to speak to you on the telephone. It's so interesting and entertaining.
Bloody liar.
Warum wollt ihr denn jetzt überhaupt Englisch lernen, frage ich.
Hier in Freiburg gibt es jetzt viele Engländer, aber nicht alle integrieren sich gut.
Was soll denn das heißen?
Zwei von denen haben letzte Woche die Sparkasse bei uns in der Straße überfallen.
Zwei Engländer?
Ja, stand in der Zeitung.
Was hat denn ihre Nationalität mit dem Überfall zu tun, frage ich. Haben die beiden auf eine sehr englische Art und Weise die Bank überfallen? Stellten sich erst in die Schlange vor dem Schalter und warteten geduldig? Bedrohten sie die Bankangestellten mit Cricketschlägern?
Woher weißt du das?
Diese Engländer sind doch alle gleich. Wahrscheinlich sagen sie während des Überfalls God save the Queen. Unterbrachen den Bankraub pünktlich um 5 Uhr für eine kleine Teepause und hinterließen Harry Potter Bücher am Tatort.
Nee, Sherlock Holmes.
Vielleicht war es aber nur eine sehr geschickte Tarnung von Franzosen, die ihre britischen Feinde anschwärzen wollten.
Die Tatverdächtigen sahen wohl sehr nordeuropäisch-angelsächsisch aus, berichteten Zeugen,
sagt meine Mutter.
Stand auch alles ausführlich in the newspaper. Die Polizei sprach von britischen Intensivtätern, sogenannten Britis.
Und die Religion wurde sicher auch genannt, oder?
Of course. Sie gehören einer fundamental christlichen Sekte an, die seit ihrer Gründung von einem blutrünstigen König die Vielweiberei praktizieren.
Was haben die Engländer überhaupt in Freiburg gemacht?
Sie mussten fliehen, weil seit dem Brexit-Chaos keine Arbeit mehr in ihrer Heimat finden. Sie kamen mit einem Schlauchboot über den Ärmelkanal.
Okay, wir kennen jetzt also die Nationalität und die Religion der Täter, wissen, wie sie aussehen und auf welchen Weg sie nach Deutschland gekommen sind. Stand in dem Artikel auch, wie viel Geld sie gestohlen haben?
Ach, das interessiert doch heute niemanden mehr,
sagt meine Mutter resigniert.
It's a shame.
Unser Geld war es eh nicht, ruft mein Vater. Wir sind ja zum Glück bei der Volksbank. Dankeschön.
Das nächste Telefonat fängt sehr, sehr ungewöhnlich an. Das ist das einzige Telefonat meiner Eltern, das so anfängt. Jetzt erschreckt euch bitte nicht, ja? Es ist wirklich ganz anders. Ja? Ich rufe meiner Mutter in meiner Heimatstadt Freiburg an.
Hier ist der Anschluss Ihrer Mutter. Wenn Sie fragen wollen, wie es ihr geht, dann drücken Sie die 1. Wenn Sie einen Besuch ankündigen wollen, dann drücken Sie die 2.
Mama, was soll denn das? Ich höre doch, dass du das bist.
Wenn Sie mal wieder Geld brauchen, dann drücken Sie die 3.
Das ist doch albern, rufe ich. Dann drücke ich die 3.
Wenn Sie einen Betrag unter 50 Euro wünschen, dann drücken Sie die 1. Wenn Sie einen Betrag unter 20 Euro wünschen, dann...
Und was mache ich, wenn ich über 50 Euro brauche?
Wenn Sie wünschen, mit einem Sachbearbeiter zu sprechen. Dann drücken Sie die 3.
Ich drücke wieder die 3.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Alle Sachbearbeiter sind zurzeit besetzt.
Das kann doch jetzt nicht sein. Hallo? Papa, bist du das? Nein. Papa, ich höre doch, dass du das bist. Das Gespräch wird zu Übungszwecken aufgezeichnet. Was kann ich für Sie tun? Ja, Papa, ich habe gerade so einen Engpass. Vielleicht könntest du so 500 Euro überweisen?
Eingabe nicht verstanden. Bitte sprechen Sie langsam.
Das verlangst du es nicht wirklich von mir, oder Papa?
Eingabe nicht verstanden. Bitte sprechen Sie langsam.
500 Euro bitte.
Sie wollen also 5 Euro überwiesen haben?
Papa, nein!
Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiedersehen.
Anscheinend habe ich doch nicht oft genug mit meinen Eltern telefoniert, denn Folgendes trug sich kürzlich zu. Fängt jetzt ein bisschen theatralisch an, ja? Nicht, dass sich jemand erschreckt wieder. Entsetzt lasse ich den Telefonhörer auf den Boden fallen. Ich hätte darauf gefasst sein müssen, doch ich habe es die ganze Zeit verdrängt. Es hatte so kommen müssen, viel zu lange währte diese trügerische Ruhe schon. Ich blicke aus dem Fenster. Es regnet in Strömen, Donner grollt über Berlin. Aus dem Telefonhörer ruft meine Mutter,
Sebastian, hallo Sebastian, hallo. Bist du noch dran? Hallo Sebastian. Hast du wieder einen deiner Aussetzer?
Ich heb den Hörer auf. Mama, was für Aussetzer denn? Ich habe nie Aussetzer.
Doch, doch. Als Baby hast du manchmal so an die Decke gestarrt. Und deine Augen sahen ganz leer aus.
Ah, das ist über 30 Jahre her. Sowas geht ja nicht einfach weg. Du hast ja auch so lange studiert, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich habe mein Studium eben ernst genommen und deswegen sehr ausführlich studiert. Nicht jeder kann perfekt sein. Mit deinem Bruder hatten wir ja Glück. Aber das kannst du noch nicht immer sagen. Wir lieben dich so, wie du bist. Ihr habt ja auch keine Wahl. Ich bin schließlich euer Sohn. Naja. Also, wir kommen dich dann nächste Woche in Berlin besuchen. Ich lasse den Telefonhörer erneut fallen. Ich hatte es sofort wieder verdrängt. Meine Eltern wollen mich in Berlin besuchen. Dann müssen sie die ganze Zeit unterhalten werden, wollen am Kudamm shoppen, Berliner Weiße trinken und Eisbein essen. Selbst in einem veganen Restaurant Kreuzberg, in das ich immer mit ihnen gehe. Sebastian, aufwachen. Ich hebe den Hörer wieder auf. Aber ihr kennt doch schon alles in Berlin. Ihr habt jedes Bild in jedem Museum angeschaut und alle Überreste der Berliner Mauer besichtigt und seid mit 7 verschiedenen Ausflugdampfern über die Spree geschippert. Wir kommen ja auch wegen dir nach Berlin und nicht wegen irgendwelcher Sehenswürdigkeiten. Damit wir ein wenig an deinem Leben teilhaben können. Och, da passiert ohnehin nicht viel. Oder wollt ihr mir jeden Morgen beim Ausschlafen zuschauen? Das ist übrigens gar keine so schöne Vorstellung, ja, wenn man sich das mal bildlich vorstellt. Man liegt so im Bett in seinem Zimmer und die Eltern sitzen so auf der Bettkante und gucken immer so. Schläft er noch? Nee, ich glaube nicht.
Und jetzt?
Du, ich glaube, der ist nicht mehr gut. Naja.
Du brauchst doch gar nichts vorbereiten, Sebastian, sagt meine Mutter. Wir fühlen uns in deiner Wohnung auch wohl, wenn sie nicht ganz so sauber ist.
Mama, ich putze immer, bevor er kommt.
Und sonst nicht, oder was?
Jetzt hör mal auf, ich putze meine Wohnung selbstverständlich regelmäßig.
Wenn du mal so ausführlich putzen würdest, wie du studiert hast. Durch die Fenster konnte man das letzte Mal ja gar nichts mehr sehen.
So spare ich immerhin die Vorhänge.
Ich habe ja auch nur mal ganz kurz drüber gewischt.
Liebe Mutter, als ihr mich das letzte Mal besucht habt, hast du den kompletten ersten Tag sämtliche Fenster geputzt, am zweiten Tag die Böden gewischt und am dritten Tag alles Geschirr nochmal abgewaschen, weil du an einem Glas einen Lippenstiftabdruck gefunden hast.
Muss ja nicht gleich jeder sehen, dass du Damenbesuch hattest.
Mama, ich wohne mit meiner Freundin zusammen.
Ist ja noch schlimmer, wenn sie das bemerkt hätte.
Wenn ich es mir recht überlege, dann kannst du doch zu Besuch kommen. Alle 2 Wochen für 3 Stunden.
Sebastian, wir kommen nächsten Samstag so gegen 10 an. Holst du uns am Bahnhof ab?
Um 10 Uhr morgens? Seid ihr wahnsinnig?
Dann können wir mehr Zeit mit dir verbringen.
Das klingt wie eine Drohung, denke ich. Samstag ist schlecht, sage ich dann, da habe ich einen total wichtigen Termin. Du bist freischaffender Künstler in Berlin, sagt mein Vater. Du hast keine wichtigen Termine. Meine Eltern brechen in lautes Gelächter aus. Ich lache mit. Dabei laufen mir die Tränen über die Wangen.
Wir freuen uns auf Berlin, sagt meine Mutter und legt auf.
Ich lasse den Telefonhörer wieder auf den Boden fallen. Apathisch starre ich eine halbe Stunde lang zur Decke. Dann hole ich einen Lappen und beginne, die Fenster zu putzen. So, jetzt kommt was ganz Besonderes, nämlich Lyrik. Also keine so richtigen Gedichte, wie wir gerade von Philipp Schamberger gehört haben, sondern ich habe ein Hobby, ich übersetze gerne Hits der 80er, der 90er und das Beste von heute. Leider kann ich nicht so gut Englisch wie meine Mutter. Deswegen benutze ich für die Übersetzung immer Google Übersetzer. Und was dabei rauskommt, ist Lyrik. Deswegen nenne ich das Ganze auch Popgedichte. Meine Aufgabe dabei ist, diese Übersetzung in meinem Gedichtgenre zuzuordnen. Also sowas wie Lyrik der Romantik oder Dadaismus. Wir räumen jetzt nachher auch die Stühle hier raus und haben eine 90er-Jahre-Party. Nein, keine Angst. Das ist Shaggy mit Mr. Bombastic, übersetzt mit Google-Übersetzer. Und das Gedichtgenre ist ein Erotikgedicht. Ist leider jetzt auch ein bisschen eklig. Ne? Titel her bombastisch. Was du willst, ist ein bombastischer, romantischer, fantastischer Liebhaber. Und er heißt Struppig. Das wusste ich auch nicht. Also Shaggy heißt übersetzt auf Deutsch Struppig. Interessanter Künstlername, ja. Herr Liebhaber, Mädchen, Herr Liebhaber. Jetzt achtet mal auf die interessanten Metaphern, die Struppig hier benutzt. Umarm mich sanft wie eine Steppdecke. Ich bin ein lyrischer Liebhaber, das ist kein Betrug, für mich gibt's keinen Schmutz. Mit meinem sexuellen Körperbau kennt man mich gut gebaut. Ich bin wie eine Schildkröte, die aus ihrem Panzer kriecht. Du bist das einzige junge Mädchen, das meine Glocke läuten kann. Sie nennt mich Herr Bombastisch, fasst mich am Rücken an. Sie sagt, ich bin Herr romantisch, fantastisch. Mädchen, bitte keuchen, lass mich dich auf eine Insel der süßen, kühlen Brise bringen. Warum spreche ich das eigentlich in der Stimme meines Vaters? Das ist sehr beunruhigend. Wenn du dich nicht erfahren fühlst, dann gib mir die Schlüssel. Kitzel ich meinen Fuß unten, Mädchen, ha, 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 bitte. Spiel nicht mit meiner Nase, ich könnte niesen. Ha, 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 tschi. Und jetzt wird's wirklich kryptisch, ja? Du bist das Brot und ich der Käse. Und wenn ich der Reis bin, dann du die Erbsen. Sie nennt mich Herr Bombastisch, fasst mich am Rücken an. Sie sagt, ich bin Herr romantisch, fantastisch. Danke. So, ich habe einen Frühlingstext mitgebracht. Ist immer schön. Frühling ist immer schön. Ja? Egal, welche Jahreszeit gerade ist. Ne? Es kommt ja jetzt im Fernsehen. Keine Ahnung, wann das im Fernsehen kommt. Aber Frühling ist immer schön. Auch im Winter, im Frühling. Selbst im Frühling ist der Frühling schön. Deswegen eine Frühlingsgeschichte und sie heißt auch Gute Laune. Oder Müßiggang ist auch Bewegung. Ich dachte, so nenne ich auch mal meine Autobiografie. Die Sonne scheint. Das kommt selten vor. Deswegen habe ich gute Laune, das kommt auch selten vor. Vielleicht liegt es an den langsam grün werdenden Bäumen und an den knospenden Blumen. Oder es liegt doch an den 7 Bier, die ich vorhin im Café getrunken habe. Ich habe nur meine Übergangsjacke angezogen, weil ich das Wort irgendwie poetisch finde. Eine Jacke für den Übergang. Dazu noch die Halbschuhe. Alles keine richtigen Kleider. Aber es ist noch zu kalt für die Übergangsjacke, deswegen schlage ich den Kragen hoch, weil es in Filmen aus den 50er Jahren immer so cool aussah. Aber heute machen das nur noch Burschenschaftsstudenten aus Heidelberg. Die Stelle kam in Heidelberg nicht so. Weil ich aber trotzdem so gute Laune habe, denke ich mir Lebensweisheiten aus. Das Leben ist wie ein Kaktus. Du musst dich nie drum kümmern, wächst schon alles. Bis er stirbt. Oder das Leben ist wie ein iPhone. Am Anfang funktioniert alles einwandfrei, aber nach 2 Jahren ruft es plötzlich, ohne dass du gewählt hast, ständig deine Mutter an. Ich komme zu einer Baustelle, die Bauarbeiter machen Pause. Die pfeifen einer Frau hinterher, die gerade an ihnen vorbeigeht. Entschuldigung, sage ich zu den Bauarbeitern, warum pfeifen sie nicht auch mir hinterher? Ich fühle mich diskriminiert, ich möchte als Mann genauso sexistisch behandelt werden wie eine Frau. Schwierig, sagt der eine Bauarbeiter, aber wir können dich stattdessen verprügeln. Lass mal, mischt sich ein anderer Bauarbeiter ein. Dieser leicht alkoholisierte Flaneur hier, er deutet auf mich, möchte mit seiner ironischen Bemerkung wohl darauf hinweisen, dass aus dem rechtspopulistischen Spektrum absurderweise der Vorwurf erhoben wird, mit zunehmender Gleichberechtigung führen die auch immer noch privilegierten Männer Benachteiligung. Genau das habe ich gemeint, sage ich. Vielleicht wäre es aber angebrachter, nicht uns prekär beschäftigte Bauarbeiter für den Sexismus anzugreifen, sondern vielmehr die Herrschaftsstrukturen, die uns erst zu Sexisten machen. Er kratzt sich am Sack. Irgendwie habe ich das Gefühl, ihr Gebaren passt nicht so recht zu ihrer gewählten Sprache.
Genau das ist das Problem, erklärt der Bauarbeiter. Wir müssen als Bauarbeiter einem gewissen Bild entsprechen, sonst werden wir selbst diskriminiert. Ich zum Beispiel fülle aufwendig jeden Morgen norwegisches Craft-Bier in eine Oettinger Flasche um.
Und ich finde sie durchaus attraktiv, sagt der erste Bauer weiter. Ich wollte vor allem ihre schöne Übergangsjacke. Ich widerstand aber dem Impuls, ihnen nachzupfeifen, weil ich mich vor meinen heteronormativ geprägten Kollegen nicht als geschlechtlich nicht spezifizierte Person outen wollte.
Und nein, das wusste ich ja alles nicht, rufe ich. Es tut mir so leid.
Kein Problem, du hast ja durchaus Anlass für deine Kritik. Möchtest du Bier? Der Bauarbeiter hält mir einen Oettinger hin. Er schmeckt erstaunlich gut. Ich laufe gut gelaunt weiter. In einem Park setze ich mich neben meinen Mann auf eine Bank und lese Zeitung. In der Zeitung steht, dass wir stolz auf unsere deutschen Werte sein können, also die Aufklärung, die Verfassung und wir irgendwie auch Fußball. Ich blicke auf. Der Mann hat sich in meine Richtung gelehnt und liest den Artikel mit. Deutschland sei zwar auch Teil von Europa, findet die Schriftstellerin, die den Artikel geschrieben hat, aber trotzdem etwas Besonderes, nämlich zum Beispiel das Land der Opernhäuser von FKK und Oettinger. Also das Bier jetzt. Muss man immer dazu sagen. Die kommen jetzt alle, sagt der Mann neben mir plötzlich. Sie meinen die Geflüchteten? Die Moslems, erklärt er. Die kommen alle, aber das Boot ist voll. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Metapher vom vollen Boot in Bezug auf Geflüchtete, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, ist ziemlich zynisch. Aha, ruft der Mann und springt auf. Nur weil ich denke, dass alle Flüchtlinge unsere deutschen Frauen mit Messern abstechen und ich hin und wieder nur ganz allein für mich, weil ich mich irgendwie danach fühle, den Hitlergruß zeige. Nur deswegen bin ich gleich ein Nazi oder was?
Lassen Sie sich mal kurz überlegen.
Ja.
Ihr Linken seid doch immer für die Andersdenken, aber wenn mal jemand nicht linksgrün versifft denkt wie ihr, dann wollt ihr ihm sofort den Mund verbieten.
Ich hab Ihnen doch jetzt gar nicht den Mund verboten.
Ha, sehen, Sie wollen ja gar nicht diskutieren. Er rennt weg.
Ein kleiner Rest gute Laune ist noch übrig und ich lese weiter Zeitung. Irgendein Politiker hat mal wieder gesagt, dass man mit den Rechten reden müsste. Na dann viel Spaß.
Vielleicht sollte man eher mal aufhören, die ganze Zeit über die AfD zu reden,
sagt ein Junge, der plötzlich neben mir sitzt, auf der anderen Seite der Bank. Es ist der kleine Ödipus. Anscheinend verfolgt er mich.
Du meinst, ich sollte keine Geschichte über die Rechten schreiben, frage ich. Er nickt. Schreib doch lieber über die Blumen und die Bäume.
Habe ich versucht, sage ich, aber wir leben wahrscheinlich wieder in einer Zeit, in der eine Geschichte über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil sein Schweigen über so viele Untaten einschließt.
Das kommt mir bekannt vor, sagt Ödipus. Das hatten wir mal in der Schule.
Vieles, was gerade passiert, hatte man mal im Geschichtsunterricht, sage ich. Aber anscheinend ist es doch nicht Geschichte.
So ist das Leben. Das Leben ist wie ein Tweet von Donald Trump, sagt Ödipus. Kurz, absurd und voller Fehler.
Sehr weise, sage ich. Dann fängt es an zu schneien und ich habe wieder schlechte Laune. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe noch ein letztes Telefonat mit meinen Eltern. Die letzte Elterngeschichte endete ja mit dem ultimativen Cliffhanger. Ja? Die Eltern kommen zu Besuch nach Berlin. So ging es weiter. Ja? Das Telefonat fängt jetzt auch sehr beunruhigend für mich an. Ja? Und anders. Meine Mutter ruft aus Berlin an. Es ist soweit, sie sind da. Ich sitze in der U-Bahn und fahre zum Fernsehturm, wo ich meine Eltern treffen will.
Wo bist du denn? Ruft meine Mutter. Wir warten hier schon eine halbe Ewigkeit auf dich.
Mama, ich bin gleich da. Warum seid ihr dann auch immer zu früh? Die Frau mir gegenüber in der U-Bahn schaut mich mitleidig an. Sie ist etwa in meinem Alter.
Dein Vater ist schon ganz hibbelig. Er hatte heute noch keinen Kaffee.
Warum habt ihr denn im Hotel kein Frühstück gebucht, frage ich.
Ein Frühstücksbuffet funktioniert mit deinem Vater einfach nicht. Er kann ja nichts vom Essen übrig lassen. Letztes Mal hat er 3 Stunden lang gefrühstückt, bis der Hotelkellner ihm einfach den Teller weggenommen hat.
Die Frau gegenüber legt ihr Buch in den Schoß und hört mir jetzt unverhohlen zu. Sie kann wahrscheinlich auch meine Mutter verstehen, denn sie redet ziemlich laut.
Vorsicht,
ruft sie auf einmal. Was ist denn los, Mama?
Dein Vater soll aufpassen, dass ihm nicht wieder der Rucksack geklaut wird.
Trägt er ihn auch schön auf dem Bauch, frage ich. Die Frau gegenüber muss lachen.
In Berlin gibt's doch so viele Taschendiebe, haben sie kürzlich bei einer Reportage im Fernsehen gebracht. Berlin Tag und Nacht hieß die.
Euch beiden wurde noch nie etwas während eurer Besuche in Berlin geklaut. Euch wurde überhaupt noch nie etwas geklaut,
weil wir immer so vorsichtig sind.
Ja, geht doch schon mal irgendwo einen Kaffee trinken, bis ich komme, schlage ich vor und zwinkere der Frau mir gegenüber zu. Sie nickt wohlwollend und flüstert, gute Idee.
Aber Sebastian, wo gibt's denn hier Kaffees? Wir kennen uns hier ja gar nicht aus.
Mama, ihr werdet doch ohne meine Hilfe in einen Café gehen können.
Dein Vater muss sowieso erstmal die Currywurst aufessen.
Es ist 8:30 morgens. Hier gibt's ja sonst nichts zu essen, ruft mein Vater. Ihr seid am Fernsehturm in Berlin-Mitte. Da gibt es hunderte Cafés mit normalem Frühstück.
Am Fernsehturm?
Ja, Mama, der sehr, sehr hohe Turm am Alexanderplatz, unter dem wir uns treffen wollen, den könnt nicht mal ihr verfehlen.
Hast du nicht Funkturm gesagt?
Mama, der Funkturm ist doch ganz woanders, am Stadtrand. Die Currywurst hier ist aber gut.
Oh je, Sebastian, was machen wir denn jetzt nur? Hier kommen wir nie wieder weg. Du musst uns abholen.
Super, dann steige ich jetzt mal aus und fahre wieder in die Richtung zurück, aus der ich gerade gekommen bin.
Sei nicht böse, Sohn. Schließlich hast du es uns ja falsch erklärt.
Ich habe euch alles richtig erklärt. Immer musst du alles besser wissen. Hilf deinen armen Eltern und komm her. Ich hole mir so lange noch eine Currywurst. Meine Mutter legt auf. Entschuldigung, ich habe eine Frage, sagt die Frau gegenüber. Kann es sein, dass wir Geschwister sind? Willst du sie dann vom Funkturm abholen? Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Das war Sebastian Lehmann. Und die Elternzeit, Sebastian Lehmann.